Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
Nein, aber ich trinke einen Adventtee, nämlich den zweiten aus dem Tee-Adventskalender.
Hey, am ersten, du trinkst den zweiten am ersten.
Ja, den ersten habe ich ja bei der letzten Folge getrunken. Er enthält Äpfel, Hibiskus, Hagebutten, Ceylon-Zimt, Birnen, Quitten, Orangenschalen, Nelken und Vanilleextrakt und schmeckt sehr gut. Ich trinke ihn ja gerade schon, auch während der Vorbesprechung. Was hoffentlich auch dagegen hilft, dass meine Stimmung nicht zu heiser klingt. Ich habe nämlich die ganze letzte Woche nur gehustet und ich glaube, das hört man noch ziemlich.
Ja, magst du dich noch ein klein wenig leiser drehen? Du übersteuerst noch ein wenig.
Würde mir niemals einfallen.
Ja, schon wieder ein Monat rum.
Ja, beziehungsweise 3 Wochen, glaube ich, nur.
Ja, und wir haben viel auf dem, wir haben ziemlich viel, finde ich, für irgendwie 13 Seiten.
Das ist sogar weniger, also das Kapitel sind nur 5,5 Seiten und dann, aber über Märchen ist ziemlich lang.
Ja, da kommen wir danach noch zu. Und dann würde ich sagen, steht bei mir als erstes Erinnerung Gewinnspiel. Gewinne.
Ja, wir hatten ja ein kleines Gewinnspiel, da uns netterweise 2 Silmarillion Bücher und 2 Silmarillion Hörbücher zur Verfügung gestellt wurden. Und auf meiner Liste steht, wir begeben schon den Gewinner oder die Gewinnerin von iTunes bekannt.
Genau, hast du denn einen Würfelgriff bereit?
Nein, aber Moment, jetzt.
Gut, dann würfel mal eine Zahl zwischen 1 und 5.
3.
3, dann herzlichen Glückwunsch Thomas Ortlepp, der am 17. November geschrieben hat, viel Wissen und Infos im persönlichen Gespräch, 5 Sterne, so wie sich das gehört.
Da sehe ich mich in dieser Kritik.
Ja, da ich fühle mich auch sofort angesprochen. Ich weiß genau, was er meint.
Wir reden persönlich miteinander.
Ja, und 5 Sterne ist ja, das entbehrt die anderen jetzt aber nicht auch noch eben irgendwie 5 Sterne und einen netten Gruß dazulassen. Thomas, wenn du das hörst, melde dich doch bitte bis zum 12. Oder warte mal, nicht bis zum 12., sondern am 12. schreiben wir sie an. Ich brauche erstmal aktueller Monat. Melde dich doch bis zum 15. Dezember an unter das Kontaktformular auf unserer Seite. Dann schicke ich dir dein Geschenk zu. Meldest du dich nicht bis zum 15., würden wir bei den anderen Teilnehmenden einfach dein Geschenk mitverlosen. Leider habe ich ja bei iTunes keine Möglichkeit, Kontaktdaten zu senden. Also Thomas Ortlepp, viel Wissen und Infos im persönlichen Gespräch. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich.
Und für alle Leute, die uns über die Webseite schon Feedback geschickt haben, vielen Dank. Wir besprechen das heute noch nicht, weil noch bis zum 12. Dezember die Möglichkeit für weitere Leute besteht, ein Feedback bzw. eine Antwort auf eine der vielen offenen Fragen, die wir in der letzten Folge hatten, zu schicken. Es haben sich schon 4 Leute gemeldet und haben sehr tolle Sachen dazu geschrieben. Die werden wir aber heute nicht besprechen, sondern in der nächsten Folge oder vielleicht in einer kleinen Sonderfolge, weil da wirklich sehr viel reinkam und wir wollen es ja für alle noch offen lassen, ihre eigene Meinung zu sagen. Also schreibt uns gerne viel Feedback.
Dann, wenn wir schon beim Thema Feedback sind, noch nochmal ein Feedback an euch, denn wir haben hier sowas für euch. Na, was für ein Geräusch? Genau, was großes Gewinnspiel. Was verlosen wir dieses Mal? Nein, wir haben nämlich auch Twitter. Und Maria meinte vorhin, kann es sein, dass wir das noch nicht kundgetan haben? Also Maria, die ja sehr aktiv auf Twitter ist und diesen Kanal dankenswerterweise betreut, steht da natürlich auch gerne für Fragen, Hinweise, lustige Memes und alles zur Verfügung.
Und ich poste auch manchmal lustige Bilder. Das heißt, ich versuche, hübsche Bilder zu machen.
Ja,
mit Büchern drauf.
Ich auch. Also, wenn ich werde danach noch einmal runtergehen und den ganzen Sammelsurium an Büchern, das ich für die heutige Folge mir aufgebaut habe, einmal so schön vom Kamin drapieren. ist ja nicht so, dass wir hier mit Halbwissen glänzen wollen.
Niemals.
Entweder Vollwissen oder gar kein Wissen.
Um von Halbwissen zu kommen, hast du nicht in der letzten Folge Unsinn verbreitet?
Genau. Boah, das ist ja eine Überleitung wie aus dem Lehrbuch. Gepaart mit einem Tiefschlag. Und zwar habe ich.
Aber wir müssen vorher sagen, wie unser Twitter-Handle ist. Das haben wir vergessen. Das ist Silmaria Podcast, oder?
Ja, genau. Ist aber wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Genau, ich habe Mist erzählt in der Hinsicht, dass das Hörbuch, das Silmaria, also ich höre ja immer das Hörbuch, das Silmarillion, nicht Silmaria, und lese dabei zeitgleich das Silmarillion, damit ich es auch ja mir merken kann. Das wird natürlich nicht von Gerd Heidenreich vorgelesen, sondern von mittlerweile leider verstorbenem Achim Höppner. Da wurde ich von der einen oder anderen Person freundlich oder auch weniger freundlich darauf hingewiesen. Also Achim Höppner, und das ist wirklich zu empfehlen. Wer sich trotzdem damit schwer tut, das gleichzeitige Mitlesen ist wirklich sehr hilfreich. Zumindest hilft mir das. So, aber jetzt kommen wir dann mal zu den Feedback von euch. Und dann geht's auch gleich los mit die Namen der Bäume.
Genau. Tobias hatte ja letztes Mal darüber gerätselt, ob woher man weiß, welche der beiden Bäume in Valinor welchen Namen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß man, weil das ist irgendwie klar für mich. Und dann hat aber Lyra bei Discord nochmal darauf hingewiesen, dass das ganz eindeutig ist, weil der eine ja als silbern beschrieben wird, der andere als golden. Und praktischerweise heißt der eine, also Telperion hat das Wort silbern im Namen und Laurelin hat das Wort für golden, nämlich Laure im Namen. Das heißt, es ist ganz eindeutig, welcher ist.
Ja, wenn man aber dann dem Elbisch noch nicht mächtig ist, bringt einem das trotzdem nichts.
Du könntest aber hinten ins Verzeichnis der elbischen Dinger oder wie heißt das nochmal?
Namen sind doch nur Schall und Rauch.
Elemente in den Quenya- und Sindarin-Namen könntest du dann nachschlagen können.
Ja.
Um das herauszufinden. Ja, wir alle wissen, Namen sind bei Tolkien nicht zufällig gewählt, sondern haben alle eine Bedeutung und sind eigentlich das Wesentliche. Wie Tolkien auch mal selber gesagt hat, er hat geschrieben, dass es eine Sache ist, die am besten ihm gefallen in seinen eigenen Büchern. Wir haben auch eine Frage noch zu einem Namen bekommen, der ähnlich klingt wie Laurelin, hat nämlich andere gefragt, ob der Name Laurelin im Zusammenhang mit Laurelin Dorinan steht.
Und?
Laurelin Dorinan ist ein anderer Name für Lothlorien, das in Mittelerde, nicht das in Valinor. Und bedeutet Tal des singenden Goldes. Und das enthält eben auch wie dieses Element Laure, also Gold, ist also in dem Sinn miteinander verwandt, dass sie beide das gleiche Wort enthalten. Und André hat auch noch gefragt, ob es noch andere Namen gibt oder ob es Charaktere gibt, die Laurelin heißen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dieses Element Laure kommt in ganz vielen Namen vor. Zum Beispiel ist der Quenya-Name des Charakters Maglor, der uns bald begegnen wird, Makalaure. Und das bedeutet vermutlich Goldschmieden. Also ein sehr häufiges Element. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, André.
So, und dann hatte Erik uns noch darauf hingewiesen, bezüglich der Frage, wann beginnt das erste Zeitalter? Und zwar sagte er, in der letzten Folge haben wir gesagt, dass das erste Zeitalter mit dem Aufgang der Sonne beginnt. Das ist nicht ganz korrekt.
Genau, Erik hatte sich nämlich gewundert, dass bei Adapedia steht, das erste Zeitalter beginnt mit dem Erwachen der Quendi in der Brucht von Kuivienen und endet mit dem Krieg des Zorns. Und daraufhin hatte ich ein Halleluja-Moment.
Oh, warte, ein Halleluja-Moment, Sekunde. Einmal das Halleluja laden.
Denn ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich einem Fennen aufgesessen bin. Ein Fennen, für alle Leute, die das Wort nicht kennen, ist ein Kennen, also eine Sache, die irgendwie feststeht, aber die nicht wirklich kanonisch ist, sondern von sich so eingeprägt hat im Fandom, dass es schon quasi schon wieder kanonisch ist. Und zwar ist es so, habe ich mich jetzt belesen, dass das ist nirgendwo definiert ist von Tolkien wirklich, wann das erste Zeitalter beginnt. Es wird ständig erwähnt und es ist auch ganz klar, wann es endet, nämlich mit dem Krieg des Zorns, wie bei Adapedia steht. Aber wann genau es beginnt, darüber gibt es keine genaue Auskunft und dann darum gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also Leute nehmen verschiedene Zeitpunkte als Beginn des ersten Zeitalters. Und da gibt es zum Beispiel die Erschaffung Adas, es gibt die Erschaffung der zwei Bäume, was dann die Jahre, in denen die Bäume leuchten, nennt man dann auch die Jahre der Bäume. es gibt das Erwachen der Elben als Punkt und es gibt den Aufgang der Sonne als Punkt. Und die Jahre nach dem Aufgang der Sonne im ersten Zeitalter heißen dann Jahre der Sonne. Und für all diese vier Zeitpunkte gibt es gute Argumente, warum die der Anfang des ersten Zeitalters sein könnten. Es wurde von Tolkien aber eben nie klar gesagt. Und Robert Foster hat in seinem Mittelerde-Lexikon wohl, zumindest steht es bei Tolkien Gateway so, und ich nehme an, das stimmt, hat er das populär gemacht, den Aufgang der Sonne als Anfang des ersten Zeitalters zu nehmen, weil er dann nämlich eine tabellarische Übersicht über die Jahre gemacht hat, wie er die auch aus dem Anhang vom Herrn der Ringe kennt und wie es die für das erste Zeitalter so nicht gibt, also zumindest nicht in zu Tolkiens Lebzeiten veröffentlichter Form. Es gibt aus früheren Werksversionen gibt es so Annalen, da stehen dann wieder Zahlen drin, das sind dann Jahre der Bäume und Jahre der Sonne heißen die bei Tolkien, da benutzt er also nicht das Begriff erste Zeitalter. Und was Robert Foster dazu geschrieben hat, wird uns Tobias jetzt vorlesen.
Das erste Zeitalter wird gerechnet von der Vollendung von Arda oder vom Erwachen der Elben an. Seine frühe Geschichte, außer die Schlacht der Mächte und die große Wanderung betreffend, liegen im Dunkeln. Denn die meisten der Elben waren im Westen und andere Lebewesen hinterließen weniger Aufzeichnungen. Doch bis zum Anfang des Mondes und der Sonne scheint es keine Zeitrechnung in Mittelerde gegeben zu haben. Und ab jetzt würde ich spoilern, meinte Maria.
Genau. und da sieht man eben, also Robert Foster sagt, okay, entweder es ist die Erschaffung Adas oder es ist das Erwachen der Elben. Aber es scheint ja noch keine Jahreszählung gegeben zu haben und erzählt dann ab dem Aufgang der Sonne als Jahr 1 in seiner Übersicht über die Jahre im ersten Zeitalter. Und daher kommt wohl dieses Fennen, dass das erste Zeitalter mit dem Aufgang der Sonne beginnt. Und für mich war es bis vor dem Halleluja-Moment so, dass ich es immer gesagt habe, es gibt ein Jahre der Bäume oder ein Zeitalter der Bäume, das erste Zeitalter der Bäume. Und es gibt ein erstes Zeitalter der Jahre der Sonne, was gleich ist mit dem ersten Zeitalter. Oder zumindest sagt man das immer so. Aber anscheinend ist das nicht so, sondern das erste Zeitalter könnte ab der Erschaffung Adas schon sein oder der anderen vier Punkte, die ich die ganze Zeit gesagt habe. Also wir wissen es einfach nicht. Danke, Tolkien. Danke.
Und da stand auch nichts drin, jetzt in dem neu erschienenen Buch?
Ich meine nicht. Ansonsten hätte ich mir es vermutlich gemerkt. Es steht auch nichts bei Tolkien Gateway und die haben schon alles geupdatet, was in Natur und Wesen von Mittelerde steht. Ansonsten glaube ich, dass Christian diesen Podcast hört. Christian, bitte sag uns, wie es wirklich ist.
Christian, bitte melde dich.
Also erste Zeitalter, wissen wir nicht genau, wann es anfängt, wir wissen genau, wann es endet und wir befinden uns vielleicht gerade schon im ersten Zeitalter. Ich bin dafür, wir sagen einfach weiter, wir sind in den Jahren der Bäume, bis die Sonne aufgeht und dann sind wir auf der sicheren Seite.
So, weiter. Arwins Tod, Maria.
Genau, da hatte Sascha uns ein Feedback geschickt, nämlich hat er geschrieben, Maria spricht irgendwann davon, dass sie davon ausgeht, dass Arwen irgendwann sterben wird. Jetzt ist gerade gestern Freitag. Das ist nicht der letzte Freitag, sondern der letzte Freitag, an dem, bevor Sascha die E-Mail geschrieben hat. Und ich habe keine Ahnung, wann Sascha die E-Mail geschrieben hat, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Eine Folge der Talking About Tolkien-Reihe des Kaptorga Podcast erschienen. Entschuldigung, dass ich die Namen falsch ausspreche. Indem sie den Text aus den Anhängen lesen, der genauer darüber berichtet, wie und wo genau Arwen starb. Tobias, den Text darfst du jetzt vorlesen.
Dort, endlich. Als die Malonblättern fielen, aber der Frühling noch nicht gekommen war, legte sie sich zur Ruhe auf Cirin Amroth. Und dort ist ihr grünes Grab, bis die Welt sich wandelt. Und alle Tage ihres Lebens sind von den nachkommenden Menschen gänzlich vergessen. Und Elinor und Nifridil blühen nicht mehr östlich der See.
Genau. Das ist die Stelle, die Sascha vermutlich meint. Ich gehe sehr stark davon aus. Also sie ist Arwen. Da wird Arwens Tod beschrieben. Und die Stelle war mir auch Präsenz, aber das habe ich gar nicht gemeint. Also ich habe nicht Arwens physisches Sterben gemeint, sondern ob sie danach dann wie die Menschen Ada verlässt oder ob sie in den Hallen von Mandos sitzt und auf eine mögliche Wiedergeburt wartet wie die Elben. Und ich gehe davon aus, dass Arwen, weil sie ja die Sterblichkeit angenommen hat, was ihr als Halbelbin zusteht, oder als Tochter eines Halbelben, dass sie wie die Menschen im Ada verlässt, wirklich, also richtig stirbt. Das habe ich gemeint. Aber vielen Dank, Sascha, dass du nochmal auf die Stelle aufmerksam gemacht hat. Die hätten wir ja auch erwähnen können, Vollständigkeit halber.
So, und dann gibt's noch was, da hat sich Wolfgang noch mal geäußert zur Geschichte mit der fehlerhaften Vala statt Varda.
Genau, in meiner Ausgabe vom Silmarillion steht ja an zwei Stellen Vala statt Varda. Und Wolfgang hat in seinen 6 Ausgaben des Silmarillions, wenn ich mich richtig erinnere, nachgeschaut und hat gesehen, dass der Fehler ab der Ausgabe von 1999 bei ihm drin steht. Ich nehme an, es handelt sich dabei um ein Fehler durch automatische Texterkennung, denn das dieses ARD sieht vielleicht ein bisschen aus wie ein, wird vielleicht erkannt von zu einem L. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein.
Dann müssen wir einfach nochmal gucken und gegebenenfalls dann nochmal bei Klettkotter direkt anfragen. Kann ja nicht sein, dass hier irgendwie falsch ist. So, und dann haben wir nochmal einen Audiokommentar, weil auch die könnt ihr uns ja schicken. Ihr könnt uns ja durchaus Audiokommentare schicken. Und in diesem Fall hat sich Annika, ihr erinnert euch, das ist Patient Null im Sinne von, ich verfahre mich auf einer Strecke, die ich gefühlt jedes Wochenende fahre.
Da habt ihr mich wohl erwischt. Hier ist Annika mit einem Feedback zu Silmaria Folge Nummer 3. Eure Warnung vorab fand ich ziemlich cool. Sie kam allerdings zu spät. Ich saß wieder am Steuer eines Autos. Aber ich bin ganz, ganz stolz auf mich. Vielleicht ist auch der Fluch gebrochen, weil irgendwie es andere auch mal erwischt hat. Aber ich habe mich nicht verfahren. Ich bin ganz brav da angekommen, wo ich hin wollte. Okay, ich hatte auch das Navi an, aber das muss ja keiner wissen. Eine sehr, 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 sehr coole und unterhaltsame Folge. Ich habe wieder unglaublich viel Neues gelernt und auch ganz viele neue Denkanstöße bekommen. Die Weisen, das fand ich auch total spannend, mir darüber Gedanken zu machen, wer die Weisen sind. Ich habe das eigentlich noch nie so richtig hinterfragt. Es gibt ja auch dieses Handbuch der Weisen aus oder von Mittelerde von Kriege, habe ich mir jetzt noch nie so wirklich zu Gemüte geführt, weil das ja auch ein bisschen lückenhaft zu sein scheint. Irgendwie anscheinend taucht da Arwen auch gar nicht auf oder so. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Ich habe das zumindest bislang noch nie gebraucht und dadurch halt auch nicht benutzt, aber es steht im Regal. Und das Handbuch der Weisen, ich weiß nicht, also ich habe mir da halt auch immer gedacht, das sind halt so die Geschichtsschreiber in Mittelerde. Das wären jetzt so für mich die Weisen. Eigentlich ist es auch logisch dabei, an Elben zu denken, aber der Gedanke kam mir gar nicht. Für mich waren das eher so die Historiker, die Archivare, die Geschichtenerzähler, die Barden, keine Ahnung. Also die halt so durchs Land ziehen und Geschichten sammeln und diese festhalten und in Methallen zum Beispiel Rohans wiedergeben oder halt eben dann niederschreiben in Schriftrollen und in Minas Tirith dann nachzulesen sind. Das wären jetzt für mich so die Weisen. Und da sie ja Geschichten sammeln und dadurch ja auch Mythen und Sagen und Schöpfungsgeschichten vielleicht ja auch, war das für mich eigentlich jetzt nie so das Thema. Ich dachte immer, ja, das sind halt die, die das sammeln. So, vielleicht mal ein Gedanke dazu. Ansonsten fand ich das ziemlich cool, oder hat mich sehr überrascht, der Gedanke oder dieses Gedankenspiel, dass das Silmarillion im Prinzip halt auch von Bilbo niedergeschrieben worden wäre, wenn Tolkien es veröffentlicht hätte und vielleicht in seinen ganzen Orbit da eingeordnet hätte. Das fand ich ziemlich interessant. Darauf wäre ich nie gekommen von alleine, auf diese Idee. Eigentlich völlig naheliegend, aber ja, danke für diesen Gedanken. Und bedanken möchte ich mich auch für etwas ganz, ganz Tolles. Da musste ich jauchzen im Auto, als ich das gehört habe. Danke, liebe Maria. Das Orm, ach wie schön, das mal in einem Tolkienesken Zusammenhang erwähnt zu haben. Tja, wer damit nichts anfangen kann, liebe Zuhörenden da draußen, schlag doch vielleicht mal nach im Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunderdaseinsformen und Phänomene Zermoniens und Umgebungen von Professor Dr. Abdul Nachtigalla. Vielen Dank für diesen Schmank und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, eure Annika.
Ja.
Ja, dass Annika als Historikerin natürlich direkt an die Historiker denkt, war klar. Ich habe tatsächlich auch an das Orm, als ich das gesagt habe, musste ich auch an dich denken. Ich dachte, das wird bestimmt Anni gefallen.
Ja. Ich hatte ihr schon gesagt, sie muss gut zuhören in der nächsten Folge.
Also ich denke auch, es sind Historiker, aber dann vielleicht Elbenhistoriker und Elbenhistorikerinnen.
Aber da werden wir ja noch mal zu späterer Zeit
genau.
etwas länger zu sagen. Für alle, die das Feedback jetzt nicht interessiert hat für die Zukunft, unser Podcast hat Kapitelmarken. Dementsprechend.
Wir sind doch schon wieder bei über 20 Minuten und wir haben noch nicht mal angefangen.
Vielleicht, je kürzer das Kapitel, umso länger das Feedback davor.
Na, ob wir das halten können, ich glaube, wir werden jedes Mal einfach 20 Minuten Feedback haben.
Ja. Schau mal, vielleicht schieben wir wirklich mal eine Feedback-Folge ein. So, Maria, ein angenehm kurzes Kapitel.
Oh ja, dass es trotzdem in sich hat. Zumindest, ich hoffe, bei den Halleluja-Momenten.
Da bin ich echt mal gespannt, weil ich hatte jetzt irgendwie so, ich hatte im Vorgespräch ja schon gesagt, mein Hirn ist irgendwie so gefühlt eingefroren. Also es arbeitet heute extrem langsam. Und du meintest so, ja, du hofftest ja schon so 2, 3 Halleluja's heute hören. Und ich so, wieso? Dazu muss ich vielleicht sagen, dass dieses Kapitel das einzige Kapitel ist, an dem ich mich noch erinnern kann von den ersten 13.000 Versuchen des Silmarillions. Also das fand ich immer cool und danach habe ich immer abgebrochen. Aus welchen Gründen auch immer. Also das
völlig unfassbar.
Ja, also es geht ja heute um von Aule und Iyavanna. Und dann sind wir mal sehr gespannt.
Ja, erstmal wieder die 4 Fragen. Also wer kommt vor? Es kommt vor Aule, es kommt vor Ilúvatar, es kommt vor Iyavanna, es kommen die ersten Zwerge vor, es kommt Manwë vor und ein paar andere Leute werden noch erwähnt. Wie immer gibt es alle Namen erklärt in den Shownotes. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in Valinor und befinden uns auch kurz in Mittelerde. Wann? Wir sind in den Jahren der Bäume, die vielleicht im ersten Zeitalter sind. Und was passiert? Wir erfahren, wie einige Völker Mittelerdes, nämlich Zwerge und 2 andere Völker, die wir uns für den Halleluja-Momente aufsparen, erschaffen werden. Genau.
Wie wollen wir jetzt heute starten?
Ich kann wieder meine Zusammenfassung durchgehen und du rufst rein, wenn dir was einfällt.
Das ist gut, ich lege mich zurück.
Okay, also. Das Kapitel war, wie gesagt, sehr kurz. Ich nehme an, es ist auch nicht besonders komplex. Also es passiert nicht so viel. Ich nehme an, ihr seid alle sehr gut damit zurechtgekommen. Also Aule erschafft heimlich die Zwerge, da er sich die Kinder Ilúvatars, zur Erinnerung, das sind Elben und Menschen, als Schüler herbeisehnt. Aber die sind ja noch nicht erwacht. Aule erschafft die Zwerge. Und Ilúvatar sieht Aules Werk und spricht dann zu ihm und sagt ihm, ja, aber Aule, du kannst ja gar kein richtiges Leben erschaffen, weil ich bin doch der Schöpfergott und du nicht. Und darum haben die Zwerge eben kein richtiges Bewusstsein und keinen richtigen Willen und auch kein richtiges Leben, sondern die sind so eine Art Aufziehpuppen. Die tun quasi nur das, was Aule will. In dem Moment. Und wenn Aule nichts will, dann passiert nichts.
Wäre doch auch schön. Ich will, dass du jetzt mein Zimmer aufräumst. Ich will, dass du mir Kaiserschmarrn zubereitest. Ich möchte jetzt gerne, dass du die Gartenarbeit machst. Und ansonsten braucht man sich um nichts zu kümmern.
Ja, das unterscheide ich von Aule, denn Aule ist sehr bestürzt. Und er sagt dazu Ilúvatar, ich schenke dir die Zwerge. Und er schlägt dann vor, sie zu vernichten. Und nimmt dann einen Hammer und will sich zerschlagen. Da gibt es auch in der illustrierten Silmarillion-Ausgabe ein tolles Bild zu. Ehrlich gesagt, eins der hässlichsten Bilder, die ich je gesehen habe.
You
aber okay.
Shall not create. Wusch.
Genau. Ilúvatar greift dann ein. Also Aule zerschlägt die Zwerge nicht, sondern er gibt den Zwergen echtes Leben, sodass sie von dem Hammer wegspringen. Und Ilúvatar sagt dann, okay, die Zwerge dürfen leben. Sie müssen aber bis in der Erde schlafen, bis die eigentlichen Kinder Ilúvatar erwachen. Und dann sagt er noch etwas, was Tobias jetzt vorlesen wird.
Wenn aber die Zeit da ist, werde ich sie wecken. Und sie sollen wie Kinder zu dir sein. Und oft wird es Streit geben zwischen den Deinen und den Meinen, zwischen meinen Angenommenen und meinen erwählten Kindern. Bitch.
Das sagt er nicht.
Ja, aber das kommt schon wieder so von oben herab.
Er ist der Schöpfergott, ja, Tobias. Was an Schöpfergott verstehst du nicht?
Er trägt nicht meinen Namen, das vielleicht liegt daran.
die Zwerge gehören jetzt zu den Kindern Ilúvatar. Ilúvatars sind aber nicht die Erwählten, sondern die angenommenen Kinder. Genau. Und das ist quasi so das, was erstmal passiert. Und dann lernen wir noch ganz viel über Zwerge. Haben wieder ein bisschen Foreshadowing zu dem, wie Zwerge denn so sind. Und wie eben Tolkiens Zwerge sind. Zum Beispiel steht da, da sie in den Tagen der Herrschaft Melkors auf die Welt kommen sollten, schuf Aule die Zwerge zäh und ausdauernd. Deshalb sind sie steinhart, dickköpfig, unbeirrbar in der Freundschaft wie im Hass und standhafter als alle anderen sprechenden Völker. Ertragen sie Mühsal, Hunger und Wunden und sie leben lange, viel länger als die Menschen, doch nicht ewig. Und das ist eine ziemlich präzise Beschreibung davon, wie Zwerge drauf sind, auch im Herrn der Ringe und so weiter und im Hobbit. Oder findest du nicht, Tobias?
Doch, vor allem auch gerade die Altergeschichte finde ich sehr einleuchtend. Positioniert sie, finde ich, auch in dem Konstrukt, wenn man jetzt gerade sich so den Hobbit anguckt. Klar, Hobbits kommen erst später, aber da hat man ja im Prinzip hier und da kommen mal sowas wie Menschen vor, Elben und die Zwerge. Gut, ne, wir wissen ja, Gandalf ist seinesgleichen. Und Bilbo ist ein Hobbit, aber das ist ja so die drei Gruppen an Rassen gibt es dann jetzt halt und sind halt alle schön der Säule nach aufgebaut. Als erstes verrecken die Menschen, dann krepieren die Zwerge und irgendwann dürfen die Elben wiedergeboren werden.
Ja, wobei es bei den Menschen, wie wir in einem Jahr erfahren werden, nochmal Abstufungen gibt von wie schnell die draufgehen, wie schnell die Haltbarkeit abläuft.
Haltbarkeit ist auch ein schöner Begriff dafür. Ihr Mindesthaltbarkeitsdatum wurde leider überschritten. Sie sind jetzt ungenießbar.
essen Sie Ihre Menschen nicht nach 250 Jahren.
Nee, also ist bisher noch kein Halleluja-Erlebnis, tut mir leid.
Ach, Tobias. Wir hatten ja letztes Mal, beziehungsweise eben haben wir es auch nochmal kurz angesprochen, gelernt, dass die Elben wenn sie physisch sterben in Mittelerde, kommen sie in Mandos Hallen und erwarten sie und im Prinzip können sie wiedergeboren werden. Das passiert nicht so oft, aber wir werden mindestens einen Elben treffen in den nächsten Kapiteln, der wiedergeboren wird. Und die Menschen verlassen aber Arda. Und bei den Zwergen ist das nicht so ganz klar, weil das eben nicht bestimmt wurde von Ilúvatar. Zumindest wissen die Weisen, wie auch immer, das ist nicht. Und die Elben glauben, dass die Zwerge zu Stein werden. Aber die Zwerge glauben, dass sie auch in Mandos Hallen sitzen werden. In speziell für sie gerichteten Hallen. Da dann warten bis ans Ende.
Ja, aber das widerspricht sich ja so ein bisschen, finde ich, mit dem Gedanken, dass sie doch wiedergeboren werden.
Ja, stimmt. Dazu kommen wir jetzt. Es gibt die sieben Väter der Zwerge. Das sind die ersten erschaffenen Zwerge. Und die werden tatsächlich wiedergeboren. Zumindest sagen die Zwerge das. Und ihr kennt vielleicht die sieben Durins. Oder den Namen Durin habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Irgendwann im Herr der Ringe oder auch in den Hobbit-Filmen. Ich weiß gar nicht, ob das im Hobbit tatsächlich erwähnt wird mal. Aber es gibt das Haus Durin und Durin ist der älteste der Väter der Zwerge. Und zum Haus Durin gehören zum Beispiel Gimli, Thorin Eichenschild und weitere Zwerge aus dem Hobbit. Und das Haus Durin ist das Haus, das Khazad-dûm, besser bekannt als Moria, gründet. Und darum wird Moria auch Durins Hallen genannt. Und er kennt auch die Türen von Durin. Das ist das, wo da drauf steht, sprich Freund und tritt ein. Das sind die Türen von Durin. Und von Durin hören wir auch sehr explizit im Herrn der Ringe, als nämlich Gimli im Kapitel Eine Wanderung im Dunkeln ein sehr langes Lied über Durins Geschichte vorträgt.
Das wir jetzt zu eurem Wohl nicht vortragen werden.
Wenn ihr es hören wollt, dann empfehle ich euch die Vision von, oh Gott, meine nicht vorhandenen Lateinkenntnisse, Clamatis de Profundis heißen die so. Das ist ein Chor, der unter anderem Tolkien-Lieder vertont. Ich muss es kurz googeln. Und die haben eine ganz, ganz tolle Version von diesem Lied.
Packt Maria für euch natürlich in die Shownotes.
Genau. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Ist auf Englisch, aber die englische Version ist eh schöner. Und das ist auch mal, ich glaube, es ist mein absolutes Lieblingsgedicht von Tolkien, weil es so einige Stellen hat, die einfach extrem magisch sind. Und es geht eben darum, wie Durin alleine durch die Welt läuft und die namenlosen Berge und Täler benennt.
Gut, aber es sind ja jetzt nicht nur die Zwerge und Aule und dem Herrscher selbst, sondern es kommt ja auch noch Yavanna vor. Die ist ja sehr betrübt, Maria.
Genau, Yavanna ist, wir erinnern uns, die Gefährtin von Aule und zuständig für die Pflanzen. Und Aule hält die Zwerge zwar geheim vor den Walern, erzählt es aber dann Yavanna. Und sie sagt dann, weil du aber diesen Gedanken bis zu seiner Ausführung von mir verborgen hast, werden deine Kinder wenig Liebe zu den Dingen hegen, die mir teuer sind. Also die Zwerge werden wenig Liebe für Bäume haben, wie wir im Herrn der Ringe auch an Gimli und Gimli versus Fangorn lernen. Und Aule merkt dann an, dass die Elben und Menschen die Pflanzen ja zum Leben brauchen, weil sie zum Beispiel essen und auch Holz brauchen zu bauen. Und Yavanna ist darüber sehr betrübt und spricht dann mit Manwë in dem Wunsch, der höchste der Valar. Und sie will dann, dass ihre Schöpfung, die nicht weglaufen kann, also die Pflanzen, die Tiere können ja zumindest weglaufen, irgendwie beschützt werden. Und dann sagt sie, ich möchte, dass die Bäume für alle Dinge sprechen, die Wurzeln haben und dass sie jene bestrafen sollen, die ihnen Leid antun. Und sie sagt, das ist auch so in der Musik der Valar vorbestimmt worden. Sagt dann Manwë, geht dann in sich, rekapituliert nochmal die Musik der Valar und die Musik der Ainur und sagt dann, ah ja, stimmt. Und zitiert dann auch Ilúvatar, wenn die Kinder erwachen, dann wird auch Yavannas Gedanke erwachen und er wird Geister von fern herbeirufen, er ist Ilúvatar, und die werden unter den Kelver und den Olver wandeln. Kelver und Olver sind die Tiere und die Pflanzen. Und manche werden dort wohnen und Verehrung genießen und ihr gerechter Zorn soll gefürchtet sein. Und das war der Moment, in dem ich dachte, dass du einen Halleluja-Moment hast, Tobias. Denn wir sind diese Geister von Ferne.
Müssten die End sein.
Richtig, und das war kein Halleluja-Moment?
Nein, weil das war für mich einfach, also ein Halleluja ist ja ein Groschenfall-Moment nach dem Motto, ah, Gandalf ist ein Maia. Und das, wie gesagt, ich sag ja, bei diesem Kapitel gab es halt deshalb keine Aha-Momente, weil es das Einzige ist, das ich schon kannte. Und dass ich sogar grob auch so aus dem Kopf hätte zusammenbringen können. Jetzt nicht, wer jetzt genau wo was sagt, aber sowas, so der Kerninhalt war. Was übrigens auch das einzige Kapitel war, bevor wir diesen Podcast angefangen haben. Aber das war schon etwas, wo ich sagte, alles klar, und hier werden jetzt die Ents. Die kommen daher. Ich hatte dann eher so, was sind Kelver und Olver? Und woher kommen die Adler des Westens?
Die kommen jetzt. Aber ja. Wenn du mein Gesicht sehen würdest, ich gucke sehr traurig.
Oh, wir wollen ja beide nicht, dass du traurig bist. Die Ents.
Ich denke zumindest einige von unseren Zuhörenden haben das bei dem Moment gedacht, dass sie jetzt endlich wissen, wo die Ents herkommen, die doch auch irgendwie so ein bisschen, ich meine, Herr der Ringe, du läufst nichts an durch Herr der Ringe und auf einmal sind einfach Bäume, die sprechen können. Entschuldigung, das ist ja wohl ein Halleluja-Moment.
Ja, wobei ja dann auch er ja dann noch sagt zu seiner Gattin, dennoch werden sie Holz brauchen, während er irgendwie mit Eisen schmiedet. Und ja,
ja, recht, die beiden hat er. Die beiden haben einen sehr romantischen Diskurs.
Ist das die erste Ehekrise Ardas?
Ich glaube ja.
Warte, jetzt aber. Ehestreit in Arda. Das könnte auch ein schöner Subtitel sein, aber wobei ich bin immer noch für Aule der erste Cheetah Mittelerdes. Oder Ardas,
okay,
besser
nach
gesagt.
Nach dem ersten Troll haben wir jetzt den ersten Cheetah.
Ja, wir können es aber auch gerne nehmen, die erste Ehekrise.
Die erste Ehekrise des ersten Cheetahs Mittelerde.
Ja.
Okay, wir sollten die Adler nicht vergessen. Also, Manwë sagt dann auch noch.
Ganz kurz, Kelver und Olver.
Oh ja, ich hatte es eben ganz gut gesagt. Also, Kelver sind die lebendigen Dinge, die sich bewegen können, a.k.a. Tiere. Olver sind die lebendigen Dinge, die sich nicht bewegen können, a.k.a. Pflanzen.
Das erklärt, warum Marcel morgens so unglaublich spät aus dem Bett kommt.
Er heißt aber Olwe und nicht Olwa.
Ja, aber komm, wer aus Varda oder aus Vala Varda macht, der macht aus Olwa Olwe.
Okay, das können wir gelten lassen. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, ob die beiden Wörter irgendwie miteinander verwandt sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es nicht sind, aber
Jetzt, weil du das gerade machst, so für die Dummen wie mich, wenn ich jetzt solche Begrifflichkeiten habe, wo schlage ich da am besten nach?
Bei Tolkien Gateway.
Gut.
Also wir können es auch auf die traditionelle Art und Weise machen.
Die Frage ist, sind diese Namen nicht auch übersetzt worden? Das heißt, wenn ich jetzt das, ich lese ja die deutsche Variante, du ja die englische. Und da ist jetzt so meine Frage, sind diese, solche Namen alle übersetzt worden oder sind das tatsächlich die aus dem Englischen übernommen worden? Wobei es sind auch keine klassischen englischen Namen.
Nee, die sind alle original. Also es ist nicht wie mit Bilbo Baggins und Bilbo Beutlin, dass das übersetzt wurde, sondern das sind immer die englischen, wobei die manchmal ein bisschen anders geschrieben werden, weil im Englischen gibt es manchmal Punkte auf Es. Und das bedeutet, dass die englischsprachigen Menschen bitte daran erinnert werden sollen, dass man dieses E wirklich ausspricht, also nicht Olf sagt, sondern Olve. Und das brauchen deutschsprachige Menschen in der Regel nicht, weil wir halt einfach keine Es schlucken am Ende von Wörtern. Darum sind die manchmal anders geschrieben, aber ansonsten ist es genau die gleichen.
Okay.
Und außer natürlich so Sachen wie Adler des Westens, das ist natürlich übersetzt.
Okay.
So, jetzt gucken wir uns aber an. Im Anhang Elemente in den Quenya- und Sindarin-Namen. Ich weiß nicht, ob wir unter Ol irgendwas finden oder sowas. Können wir mal gucken. Da ist zusammengetragen all diese kleinen Bausteine, aus denen dann Namen zusammengesetzt sind. Also Olwe steht nicht drin, aber wir könnten mal, was wir eben hatten, Laure nachgucken. Laure, golden, von Licht und Farbe, nicht von dem Metall. In Laurelin, Sindarin-Formen Glorehel, Glortfindel, Leok Ningloron, Lorindel, Rathloriel. Also da kann man nachgucken. Das sagt euch mir natürlich nicht, was die Namen jetzt genau bedeuten. Und da steht auch nicht immer im Register. Da steht manchmal drin, ich habe zum Beispiel hier jetzt gerade Nantathrin, Weidental, übersetzt als Land der beiden Bäume. Aber steht eben nicht immer drin. Und da empfehle ich euch tatsächlich, guckt nach bei Tolkien Gateway. Das ist quasi die englischsprachige Adapedia. Auch wenn ihr kein Englisch könnt oder nicht so gut Englisch könnt, ich nehme an, ihr werdet das verstehen, was da steht, zumindest wenn es um die Namen geht. Weil das sind meist ganz kurze Sätze und ihr benutzt einfach Google Translate.
Nicht Google. Wenn, nutzt bitte DeepL.
Aber Google Übersetzer ist manchmal ja schon drin im Browser und es ist einfacher und so schlimm ist das ja, jetzt auch nicht.
Doch.
Nein.
Weil ich habe DeepL nämlich mit ganz vielen Tolkien-Wörtern schon gefüttert und sie korrekt übersetzen lassen.
Okay. Zum Beispiel bei Olwe oder allgemein ist es so, bei Tolkien Gateway werden quasi immer alle Namen gesammelt von jedem Charakter. Und wir wissen, alle Charaktere haben sehr viele Namen. Zum Beispiel, wenn man jetzt Olwe sucht, dann gibt es da ein Kapitel namens Other Names und da steht dann in one manuscript the Telerin form of Olwe is said to be Olue. In another manuscript, the Telerin form is similar to the Quenya form, Olwe. The Fimeri called him sometimes Folwe. Geiler Name.
Gut, passt, Olwe. Reicht.
Ich möchte, dass wir Marcel Polo nur Folwe nennen. aber so solche Sachen stehen da eben drin. Und dann, wenn es dann, wir können hier nochmal Laurelin uns angucken, was da für Laurelin steht. Other Names, Etymology, genau. Also es gibt immer Etymology. Etymology, also Etymologie, ist die Erklärung, wo das Wort herkommt, was es bedeutet. Und da steht jetzt hier, Laurelin is said to mean Song of Gold. The name Laurelin appears to be Quenya and contains Laure, Gold, and Linde, Song. Und darunter steht dann Other Names und dann werden die 30 anderen Namen für Laurelin aufgezählt. Aber also es ist eben ein Online-Wiki. Da kann also im Prinzip jeder was reinschreiben, aber Tolkien Gateway ist schon ziemlich gut. Es gibt eigentlich fast immer gute Quellenangaben, wo man nachschauen kann. Und vor allem kann man sich eben auch durchklicken. Also kann man zum Beispiel auf Laure klicken, Gold, und dann kommt man zum Artikel über dieses Wort und dann stehen da alle Namen drin, wo auch dieses Element drin auftaucht.
Gut, nach der kurzen Schleichwerbung für die Konkurrenz, einmal zurück noch zu den Adlern.
Ja.
Wieso transportieren Sie Bilbo nicht einfach direkt zum Schicksalsberg, Frodo?
Da können wir nochmal Werbung für die Konkurrenz machen. Ich glaube, wie heißen sie? Smalltalk haben eine Folge, die ich leider noch nicht gehört habe, aufgenommen mit den dümmsten Aussagen über Tolkien oder sowas. Und da haben sie auch die Adler besprochen. Tatsächlich
Ich glaube, sogar Tolkien hat sich dazu geäußert.
Ja, er hat sich auch dazu geäußert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt, die gibt es zumindest auf Englisch, wo dann jemand, ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin auf verschiedenen Ebenen ihren Forschungsbereich erklärt. Also einmal für ein Kind, dann für einen Schüler, etwas ältere Schülerin, dann für einen College-Studenten, dann für einen anderen Wissenschaftler und dann für jemanden aus dem Fachbereich. Es wird also quasi immer komplexer und die Anzahl der Fachbegriffe steigt immer weiter an. Und genau sowas müsste man eigentlich auch mal machen für, warum fliegen die Gefährten nicht einfach mit den Adlern zum Schicksalsberg? Weil man kann halt einfach ganz logisch anfangen und sagen, ja, das machen die nicht, weil es ist ziemlich dumm, wenn du Nazgul rumfliegen hast, auch zu fliegen. Dann kannst du sagen, es ist ziemlich dumm, allgemein über Befestigungswelle zu fliegen. Dann kannst du sagen, Entschuldigung, aber Adler sind halt höhere Wesen. Adler sind kein Taxi, das du einfach nur anrufen kannst und dann kommen sie vorbei, auch wenn das in den Peter Jackson-Verfilmungen ein bisschen so dargestellt wird. Und dann kannst du eben sagen, dass das eine tiefe theologische Fragestellung ist darüber, wie sehr, schäm dich, Tobias, wie sehr Manuel bzw. die Vala im dritten Zeitalter in die Geschicke von Ada oder von Mittelerde eingreifen. Das ist also eine ganz tiefgehende Frage, denn wenn die Adler zu Manwe gehören, das heißt, Manwe schickt die Adler, also die Adler Frodo und Sam vom Schicksalsberg retten, dann hat Manwe da seine Hände drin. Es ist also eine ganz wesentliche Frage, die überhaupt nicht irgendwie einfach oder platt oder sowas ist.
Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, weil jetzt kommt... Weil das wusste ich tatsächlich. die Aha-Momente kommen ja auch erst, wenn wir uns drüber unterhalten und mir etwas klar wird, was mir ja so aus dem Textlesen so nicht klar geworden ist. Das sind ja so diese richtigen Aha-Erlebnisse. Und jetzt hast du ja im Prinzip schon gespoilert, dass die Adler von Manwe geschickt werden und sie unter seinen Fittichen hängt. Das heißt, er hat sie auch zu den Schlacht der fünf Heere geschickt.
Ich nehme mal an. Also allgemein immer, wenn Adler kommen, so interpretiere ich das zumindest, dass die Adler eben irgendwie mit Manwe in Kontakt stehen und auch nur dann eingreifen, wenn Manwe es will oder wenn sie es selber wollen als höhere Wesen. Aber es ist nicht trivial. Es ist überhaupt kein bisschen trivial.
Aber jetzt, gut, jetzt gehen wir einfach mal so drei Zeitalter zurück. Woher kommen die Adler?
Es steht im Silmarillion nur, sollen die Adler des Westens aufsteigen mit Schwingen wie der Wind.
Gut, also sind sie auch wieder da.
Genau, sie sind in der Musik vorbestimmt und
aber gab es nicht eigentlich jemand anders, der sich um die Tiere kümmert bei den Valar?
Ja.
Und ich hätte jetzt in meinem Laienhaften, ich bin ja kein Biologe, aber ich hätte jetzt gesagt, Adler gehören zur Gattung der Tiere.
Aber Manwe ist ja auch der Herr der Vögel. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, was ich mir da Schönes aufgeschrieben habe, in der Urschall-Folge. Moment mal, da habe ich doch eine schöne Liste gemacht mit wer, was zuständig ist, mit den ganzen schönen Zitaten. Manwe mag Wind, Wolken, alle Lüfte, Vögel und ist der Gefährte von Vada. Also er ist auch für Vögel zuständig, weil er auch der Herr der Winde ist.
Okay, aber so den Schaffensprozess gibt's halt nicht. So, er singt nee, und sie sind da.
Die gibt's ja auch bei den anderen Tieren nicht. Die tauchen ja auch einfach auf. Also
ja. Was das denn jetzt zum Thema? Wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen. Aule und die Zwerge.
Ja, das war das Kapitel.
Sehr schön. Dann bleibt treu, tapfer, munter. Guten Rutsch ins neue Jahr. Happy Weihnachten.
Entschuldigung.
Ja, was
denn? Ich habe keine Zusatzhausaufgabe.
Oh, falls ihr euch überlegt habt, ob es etwas Langweiligeres geben könnte als das Silmarillion, Spoiler, ja.
Wenn du den abfälligen Blick in meinen Augen sehen könntest.
Ja.
Du wärst ein Grillhähnchen.
So. Ja, ich meine, um Gottes Willen, ne, die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Das ist auch gut so. Ich hatte mal für das Inklingsjahrbuch einen Vortrag gehalten und dann einen wissenschaftlichen Artikel schreiben müssen zum Thema Tolkiens Der Herr der Ringe, Realitätsflucht oder Realitätsverarbeitung. Erschien im Inklingsjahrbuch Die Inklings und der Erste Weltkrieg. Und da habe ich mich schon mit dem Thema oder mit dem Kapitel und den Zusammenfassungen der On Fairy Stories über Märchen ausführlichst auseinandersetzen müssen. Ich habe dann allerdings auch festgestellt, das ist jetzt schon über 5 Jahre her.
Aber hinter den Kulissen, ich wollte eigentlich ein Zitat vorlesen. Und dann, über Märchen nicht auf Deutsch hier. Und dann habe ich Tobias gebeten, mir das mal vorzulesen, ich auf Englisch ausgesucht habe. Und auf Englisch ist es einfach die perfekte Zusammenfassung von, was Tolkien sagen will in On Fairy Stories oder über Märchen, worüber wir jetzt reden werden, weil es die Zusatzaufgabe war. Und da hat Tobias auf Deutsch vorgelesen, ich so, was? Es ist komplett unverständlich.
Ja, und ich finde, wir sollten trotzdem unsere Zuhörenden daran teilhaben lassen, weil warum soll nur ich leiden?
Okay, du darfst es vorlesen.
Ja. Epilog. Diese Freude, die ich als das Wahrzeichen des echten Märchens oder der Romanze herausgehoben habe oder als sein Kennzeichen und seine Besiegelung, verdient noch eine weitere Betrachtung. Wohl jeder Schriftsteller, der eine Sekundärwelt, ein Fantasiereich schafft, jede Zweitschöpfung wünscht in gewissem Maße, ein echter Schöpfer zu sein oder hofft, auf dem Wirken zu schöpfen, hofft, dass die Eigenart dieser Sekundärwelt, wenn auch nicht alle Einzelzüge, von der Wirklichkeit abstammen oder in sie einmünden. Denn wie sollte er gemäß der Definition des Wörterbuchs jene Eigenschaften einer innerlich folgerichtigen Realität zu Wege bringen, wenn sein Werk nicht in gewisser Weise an der Realität teilhätte? Das Besondere der Freude im gelungenen Fantasiewerk kann also ein plötzliches Durchschimmern der tieferen Wahrheit oder Wirklichkeit erklärt werden.
Ja, ihr habt vermutlich nichts verstanden. Ich habe auch nichts verstanden, obwohl ich das englische Original schon mehrmals gelesen habe. Also
Ich habe Freude verstanden. Ich weiß nicht, was
da passiert ist, aber der Übersetzer hat sich anscheinend gedacht, oh, ich nehme diesen Text. Also es ist schon akademisches Englisch, was Tolkien da spricht. Aber wer Tolkien Original mal gelesen hat, weiß, Tolkien schreibt nicht so super kompliziert. Und der Übersetzer hat einfach gedacht, ich möchte die maximale Anzahl von komischen Nebensätzen und komischen Begriffen verwenden. Wie mache ich das? Ah ja, Checkliste. Ich kann nicht sagen, es ist komplett was anderes, als das steht im englischen Original. Aber das englische Original ist halt einfach, deutlich einfacher.
Also das, vielleicht sollte man einfach nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir reden ja jetzt nicht mehr über das Silmarillion, sondern über Aufsätze, die Tolkien Vorträge, die Tolkien in seiner akademischen Laufbahn gehalten hat. So, und zwar habe ich jetzt hier, wo dieser Aufsatz über Märchen drin ist, es gibt 2 Werke. Ich habe jetzt gerade J.R. Tolkien, die Ungeheuer und ihre Kritiker, gesammelte Werke oder gesammelte Aufsätze von der Hobbit-Presse formuliert. Und als wenn man das aufschlägt und das Vorwort liest, das finde ich, sagt eigentlich schon alles aus. Und ich zitiere hier nochmal. Die in diesem Band gesammelten Aufsätze von J.R.R. Tolkien sind eigentlich bei verschiedenen Anlässen gehaltene Vorträge. Alle behandelten zwar ein bestimmtes literarisches oder sprachwissenschaftliches Thema, aber immer für ein Publikum, vor dem alles in allem nicht zu erwarten war, außer vielleicht bei der Abschiedsrede, dass es dem Thema mehr als oberflächlich Kenntnisse und ein allgemeines Interesse entgegenbrachte. Das ist einfach, also ne, dieses klassische, ich halte einen Vortrag um des Vortrags willen, keine Ahnung. Und dann würde ich ganz gerne noch, weil dann endet auch eigentlich schon mein Textanteil in diesem Kapitel, die ersten Gedanken von Tolkien über Märchen. Ich gedenke, über Märchen zu sprechen, obwohl ich weiß, dass ich mich schlecht gerüstet auf ein Abenteuer einlasse.
Ja, ne, das typische, ich habe keine Ahnung vom Thema, lass mich einen 2-stündigen Vortrag halten, juhei.
Ja.
Also, um noch ein bisschen mehr Kontext. Tolkien hat diesen Vortrag gehalten über Märchen für eine Andrew Lang Lecture im Jahr 1939. Das war also eine Vorlesungsreihe zu Ehren des, ich weiß nicht, wie kann man Andrew Lang beschreiben, was war der? War der Literaturwissenschaftler, Anthropologe? Es war auf jeden Fall ein sehr bedeutender Wissenschaftler, der sich mit Märchen beschäftigt hat, unter anderem. Und Tolkien hat eben einen Vortrag gehalten, dem es eben auch um Märchen geht und dem er Andrew Lang auch teilweise kritisiert. Und dieser Vortrag wurde dann zu einem Artikel umgearbeitet. Also wenn man das liest, dann merkt man schon, es ist immer noch ein Vortrag. Also Tolkien sagt ständig, ich sage das und das und so weiter. Und das ist dann in einer Festschrift für, Namen vergessen, Charles Williams heißt der Mann, veröffentlicht worden. Und dieser Vortrag ist, das habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon angerissen, mittlerweile oder im Laufe der Zeit sehr wichtig geworden für die Literaturwissenschaft und zur Frage, nicht so zur Frage, was sind Märchen, obwohl das ja anscheinend das Thema sein sollte, sondern das Konzept Subcreation, beziehungsweise Secondary World Building, wie man heute eher sagt, auf Deutsch Zweitschöpfung, wo es darum geht, wie Menschen, die Fantasy schreiben, fantastische Welten bauen, welche Wirkung sie haben, was sie den Lesenden bringen, das zu lesen, warum das so gerne gelesen wird und so weiter. Darum geht es quasi in über Märchen. Und ich kenne mehrere Leute, die das während ihrem Anglistikstudium lesen mussten, diesen Aufsatz, auch wenn es sonst gar nicht um Tolkien ging. Also quasi Tolkiens Erbung für die Welt, abgesehen von seinen Werken, ist unter anderem dieser Vortrag. Und auf Discord haben auch einige Leute gesagt, dass sie das sehr wichtig finden. Zum Beispiel hat Florian geschrieben, wenn man Herrn der Ringe verstehen will, sollte man auf jeden Fall On Fairy Stories gelesen haben. Bei seinen früheren oder späteren Schriften muss man etwas vorsichtiger sein, die Prinzipien aus dem Aufsatz anzuwenden. Aber es gilt auch für Äußerungen aus dem Vorwort zur zweiten Edition von Herrn der Ringe und manche Briefe. Was genau Florian damit meint, das werden wir gleich sehen. Und Lyra hat noch geschrieben, wobei ich nicht sagen würde, dass man Herrn der Ringe oder die späteren Texte des Legendariums nicht verstehen kann ohne On Fairy Stories. Der Essay hilft aber, den Werdegang des Autors zu verstehen und gegebenenfalls auch zu verstehen, warum Christopher Tolkien manche früheren Ideen nicht in Silmarillion eingearbeitet hat, obwohl die späteren Schriften ihnen nicht notwendigerweise widersprechen. Worauf Lyra da vermutlich hinaus will, ist, dass Tolkien zu dem Zeitpunkt, als er diesen Vortrag gehalten hat, einige Dinge, die er zum früheren Zeitpunkt mal geschrieben hat, vermutlich selber nicht mehr so gut fand. Also das ist ein Thema, das jetzt zu weit führt. Und es hatte auch jemand, nämlich Kati, hatte sich nochmal darüber...
Kati, das sind mehrere.
Genau, mit 3a. Hatte sich nochmal dafür bedankt, dass sie jetzt endlich, dass wir sie darauf aufmerksam gemacht haben, doch mal On Fairy Stories zu lesen. Denn sie meint, sie hätte jetzt Sachen... Und sie hat sich darüber geärgert, dass sie es nicht vorher gelesen hat. Und ich denke, das liegt daran, dass man einfach, wenn man On Fairy Stories gelesen hat, Dinge anders versteht. Und vor allem, und auch das Kapitel, was wir eben gelesen haben, anders versteht. On Fairy Stories oder über Märchen auf Deutsch ist ziemlich lang, ziemlich ausschweifend. Es geht um ganz viele verschiedene Dinge. Es geht darum, was sind Märchen? Wo kommen sie her? Wofür sind sie da? Was wir jetzt aber uns nur anschauen wollen, ist eben dieser Begriff Zweitschöpfung, beziehungsweise Secondary World, beziehungsweise Subcreation. Ich weiß gar nicht, ob es ein gutes deutsches Wort für Subcreation gibt. Vermutlich hat sich der Übersetzer einen wunderbaren, tollen Begriff ausgedacht, der komplett sinnlos ist. Aber diese Zweitschöpfung ist die Fantasy-Welt, die zum Beispiel ein Autor, gibt auch andere Medien, in denen das passieren kann, in seinem Werk kreiert. Also Mittelerde ist Tolkiens Zweitschöpfung. Und Tolkien sagt da, dass das Allerwichtigste bei einer Zweitschöpfung ist, die innere Konsistenz. Also die Zweitschöpfung muss Regeln befolgen, damit sie glaubhaft wird und die Lesenden sich in sie einfühlen können. Und das ist eine Sache, die als ganz fundamental mittlerweile betrachtet wird für Fantasy-Literatur, nämlich dass auch eine Fantasy-Welt muss Regeln befolgen. Du kannst also nicht, wenn du jetzt ein Fantasy-Autor bist, kannst du nicht irgendwie anfangen zu schreiben, dass Hexen nur auf Besen fliegen können und dann im nächsten Buch schreiben, oh, Hexen können auf einmal auch ohne Besen fliegen. Wenn du das nicht erklärst, warum sie das auf einmal können, ist das halt ein Bruch in der Logik der Zweitschöpfung und macht die Geschichte weniger glaubhaft. Und dann denken sich die Lesenden vermutlich, was ist denn da passiert? Und das ist eine Sache, die laut Tolkien unbedingt vermieden werden muss. Also innere Konsistenz ist das A und O in der Fantasy. Und diese Zweitschöpfung hat Tolkien aber weiter ausgeweitet, sodass es dann nicht mehr nur gilt für literarische Werke oder Medien, die also in unserer Welt geschaffen werden, sondern auch, wenn Kunst gemacht wird generell, dann sind wir quasi Zweitschöpfer. In dem Sinne, dass der Erstschöpfer, also Gott, etwas geschaffen hat und wir als seine Kinder das gerne nachahmen möchten, wie Kinder eben ihre Eltern nachahmen. Und dazu gibt es auch ein Zitat aus dem Kapitel von Aul und Yavanna, was Tobias jetzt vorlesen kann. Einmal, was Iluvatar sagt und dann, was Aule dazu sagt.
Warum hast du dieses getan? Warum unternimmst du ein Werk, wissend, dass es über deine Kraft und Befugnis geht? Denn von mir hast du als Gabe nur dein eigenes Sein und kein anderes mehr verliehen. Deshalb leben die Geschöpfe deiner Kunst nur aus deinem Sein. Sie bewegen sich, wenn du gedenkst, sie zu bewegen. Und wenn deine Gedanken anderswo weilt, stehen sie still. Ist es das, was du begehrst? Das ist ja das, was du vorhin angesprochen hattest mit den Marionettenähnlichen. Und ich meine, das ist eigentlich cool, wenn ich sage, ne, hier, räum mal bitte die Spülmaschine aus. Und Aule, das Aule-Zitat geht dann, und das unvollständige Kind, welches spielt, was sein Vater tut, handelt nicht zum Spott, sondern weil es der Sohn seines Vaters ist.
Und das ist eben genau die Sache. Aule ist ein Zweitschöpfer. Aule hat also Lebewesen geschaffen, aber diese Lebewesen können selber keine Lebewesen schaffen, sondern nur Iluvatar kann Lebewesen schaffen. Und das ist genau die Sache, wo es in diesem Kapitel drum geht. Es geht quasi um die Einschränkungen von dem, was Zweitschöpfung kann. Wir können also Tolkien kann Charaktere erfinden, aber die Charaktere sind auch glaubhaft, die sind realistisch, die sind real in dem Sinne, dass sie in dieser in sich konsistenten Welt existieren, aber sie sind keine richtigen Charaktere, sie gibt es nicht wirklich. Und darüber hat Tolkien auch in Briefen geschrieben, zum Beispiel in einem Briefentwurf von 1954 an Peter Hastings, das ist der Brief 153.
Ich hätte sagen sollen, dass die Befreiung von den Kanälen, die der Schöpfer bekanntlich schon genutzt hat, die fundamentale Aufgabe der Nebenschöpfung ist, ein Tribut an die Unendlichkeit seiner Gottes potenziellen Vielfalt, einer der Formen, in denen sie sich doch zur Schau stellt.
Und da können wir zurückdenken an eine Sache, die wir in der Folge der Urschall besprochen haben, dass nämlich Eru sagt, alles, was getan wird, auch alles, was Melkor tut, dient am Ende nur zu meiner Ehre. Und das ist auch das, was Tolkien hier eben sagt. Also wenn wir Sachen zweitschöpfen, wenn wir also Kunst machen, Bücher schreiben, Zwerge erschaffen, dann ist das alles, machen wir das alles in dem, dass wir dadurch Gott nachahmen und dadurch Gott ehren.
Ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht ersticke bei dem Kloß, den ich im Hals habe. Den Grundgedanken gebe ich dir komplett recht. Allerdings kann ich ja nur etwas nacheifern, an dem ich auch glaube. Und wenn man es mit dem Glauben nicht so hat, ist das, also ich merke einfach, dass ich sehr allergisch darauf reagiere. Also ich kann den Gedanken super nachvollziehen, aber wenn ich nun mal nicht an Gott glaube, kann ich ihm auch nicht nacheifern.
Nee, aber Tolkien glaubte an Gott und darum, wenn ich Tolkien paraphrasiere, dann sage ich das eben genau so. Und auch im Epilog zu On Fairy Stories, den du ja eben kurz angefangen hast vorzulesen, sagt Tolkien auch genau das, dass quasi die, also da lädt er das quasi religiös auf, dieses Zweitschöpfen. Also es war Tolkien sehr wichtig, das kann man einfach nicht wegdiskutieren.
Nein, darum geht es auch gar nicht, aber dann habe ich dich vielleicht vorhin falsch verstanden. Ich hatte dich so verstanden, dass eine Zweitschöpfung eigentlich nur möglich ist, indem man etwas anderem nacheifert.
Genau, das ist aber Tolkiens.
Okay, das.
Tolkiens Vorstellung, also so erklärt Tolkien das. Das ist jetzt keine, ich habe ja Tolkien paraphrasiert darin. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine wissenschaftliche Tatsache oder so. Sondern so hat Tolkien sich das vorgestellt.
Gut, dass wir drüber reden, weil so hatte ich es nicht verstanden als Paraphrasierung Tolkiens in dem Moment, sondern als Faktum. Und da dachte ich mir so, Moment, das kann ich so nicht stehen lassen. Aber klar, wenn das Tolkiens Ansicht ist oder beziehungsweise war, dann steht die nicht zur Debatte. Ich muss ja eine Ansicht Tolkiens nicht teilen, auch nicht als erster Vorsitzender.
Genau, denn, wie ich einmal schon gesagt habe, wenn man 50 Jahre tot ist, ist man nicht zeitgemäß, sondern tot.
Sehr, Auch eigentlich ein geiles T-Shirt-Motiv. Ne?
Wenn man das können wir dann machen, wenn Tolkien ist doch in 2 Jahren, hat er doch, ist doch 50 Jahre tot. Also die Frage, wie wichtig Tolkiens eigene Ansichten für die Rezeption seines Werkes sind, ist nochmal ein ganz anderes Thema, das wir hier nicht öffnen werden. Aber ich denke, es ist einfach dieses Konzept, Zweitschöpfung und was Tolkien sich dabei gedacht hat, ist einfach wichtig zu wissen, um Tolkiens Schaffen zu verstehen, die Motivation für sein Schaffen zu verstehen und dieses Kapitel, über das wir heute reden, zu verstehen. Und es ist auch so, dass, soweit ich weiß, ich bin jetzt keine Literaturwissenschaftlerin, aber dass sich die Literaturwissenschaft auch vor allem quasi den säkulären Teil rausgepickt hat. Also dieses, dass Zweitschöpfung muss konsistent sein, damit es glaubhaft wird und damit es gut ist. Das ist, soweit ich weiß, diese ganze Sache, wo es um Weltschöpfung geht, da gibt es sehr viel Literatur zu. Das ist immer das, worum es geht. Und es stammt von Tolkien.
Okay, nee, aber das ist, das können wir dann so stehen lassen. Und ich gebe dir recht, natürlich, wenn man das gelesen hat, rückt das eine oder andere in ein anderes Licht. Aber ich gebe auch Lyra recht, man muss jetzt nicht On Fairy Stories lesen, um den Herrn der Ringe oder den Hobbit verstehen zu können.
Man muss halt verstehen, dass Tolkien immer auf Konsistenz aus war und dass das vermutlich auch einer der Gründe ist, warum seine Werke so gut sind. Dass er sich eben immer, zum Beispiel auch mit den Namen das, was ich eben gesagt habe, Tolkien war es wichtig, dass Namen nicht einfach zufällig sind. Also wenn wir zum Beispiel andere Fantasy-Werke haben, uns anschauen, einfach die Klassiker, da hat man ganz, ganz selten, dass die Namen wirklich alle auf linguistischen Kriterien basieren. Also sich wirklich hingesetzt hat, gesagt, okay, diese Leute sprechen Sprache X. Sprache X hat folgende Laute, das heißt, die Namen können erstmal oder sollten hauptsächlich nur Laute beinhalten, die in dieser Sprache vorkommen. Und dann hat man Elemente und aus denen sind die Namen zusammengesetzt. Was also Tolkien super wichtig war, wo er sein ganzes Leben lang drin gefeilt hat. Und weshalb auch jeder Charakter 30.000 Namen hat, weil das Tolkien eben so wichtig war, dieses kleine Detail von konsistenten Namen.
Aber es sind ja, ich finde, das muss ich nochmal einwerfen, weil mir das auch sehr wichtig ist. Es sind ja nicht nur die Namen. Also es gibt ja diesen Brief, ich habe ihn jetzt gerade dummerweise nicht griffbereit, wo Tolkien sich darüber beschwert, dass dieser blöde Mond nicht das tut, was er macht. Also
dein Lieblingsmond.
Genau, meine Lieblingsstelle, um einfach so diese Hingabe einfach nochmal zu verdeutlichen. Also ich will jetzt keinen Autoren oder keine Autorin vor den Kopf stoßen, aber es gibt genügend, denen wäre es egal, ob das jetzt kohärent ist oder ob es nicht. Aber Tolkien war es eben nicht egal und es musste halt passen. Und das ist halt auch so diese Liebe zum Detail. Und klar, ne, Perfektionismus gibt's nicht. Und wenn man es versucht, sich dem anzunähern, wird es einfach nur noch komplizierter.
Dann schreibt man sein Lebenswerk eventuell nie zu Ende und muss seinen Sohn beauftragen.
Aber da gebe ich dir voll und ganz recht. So dieser Drang, dass alles stimmt, dass es theoretisch wirklich von vorne bis hinten einen Zusammenhang gibt, dass es durchdacht ist, dass es aufeinander abgestimmt ist. Wie du gesagt hast, dass die Namen passen, aber dass selbst so blöde Nebensächlichkeiten, weil ganz ehrlich, ich glaube, es gibt keine Szene, ich meine, vielleicht kriegen wir jetzt böse Briefe, böses Feedback, aber ich glaube, es gibt kein, doch scheiße beim Hobbit, aber sonst gibt es nirgendwo eine Notwendigkeit, wo der Mondstatus eine relevante Rolle spielt. Also ob der jetzt ein Halbmond ist oder ein zunimmt oder abnimmt, ist erstmal scheißegal. Aber selbst bei so unwichtigen Sachen war es Tolkien wichtig, den Punkt draufzulegen und sagen, hör zu, wenn er vor 4 Wochen Vollmond ist, kann er jetzt nicht, kann er jetzt irgendwie nicht Neumond sein nach 4 Wochen.
Oder auch das mit, was wir eben angesprochen hatten, mit diesem Lied über Durin, was Gimli da singt. Das ist ja kein Zufall. Tolkien hat sich in dem Moment nicht gedacht, es wäre mal wieder Zeit für ein kleines Liedchen. Sondern er wollte damit ja was ausdrücken. Er wollte nämlich zeigen, dass diese Welt, die er da erschaffen hat, eine Geschichte hat, dass die erinnert wird von den Charakteren. Und das deshalb, weil es diese Geschichte gibt, Dinge so sind, wie sie sind. Weil zum Beispiel, erinnert euch vielleicht, wenn die Gefährten aus Moria rauskommen, dann gehen sie zum Spiegelsee. Ich glaube, er ist Spiegelsee auf Englisch. Auf Deutsch. Und dann sind da in diesem See sind so Kristalle drin. Das ist Durins Krone, wird das genannt. Es ist also quasi ein Naturphänomen, nämlich dass diese leuchtenden Steine, die da im Wasser sind, die man sehen kann, wenn man in den See hineinguckt, die hat auch Durin schon gesehen. Das wird in diesem Lied beschrieben. Das heißt, die Charaktere in Mittelerde, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieses Lied nicht unbedingt wirklich die Realität darstellt, sondern eine Legende ist, wie es in unserer Welt auch Legenden gibt, dann sind also dieses Naturphänomen von diesen Steinen im Wasser, hat man das also erklärt, indem man eine Legende geschaffen hat. Man hat, also Tolkien hat quasi eine Drittschöpfung gemacht. Also die Charaktere von Mittelerde haben etwas geschaffen, nämlich diese Legende über diese Steine im Wasser, die wir dann als Zweitschöpfung in diesem Buch sehen. Und das ist einfach das Geniale an Tolkien, dass er immer diesen Tiefgang hat, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt, wenn wir über Steine im Wasser reden. Man weiß immer, es gibt eine Ebene darunter, es gibt eine Geschichte und die ist wichtig für das Werk. Und das macht Tolkien eben in gewissermaßen einzigartig. Das gibt es auch in der Fantasy, die auf Tolkien folgt, gibt es das auch. Und es gab es auch schon in Fantasy vor Tolkien, aber das ist eben, was Tolkien ausmacht. Die Tiefe, die es überall gibt.
Gut.
Ich dehne meine Mundmuskeln.
Ist dein Tee schon leer?
Oh ja, schon länger.
Dann lass uns noch mal schnell zu den Hausaufgaben kommen.
Also, das nächste Kapitel heißt Vom Erwachen der Elben und von Melkors Gefangenschaft und ist etwas länger als das Kapitel davor. Es hat, werde mal schauen, in meiner Aufgabe Blätter, hat es 11 Seiten. Ist immer noch machbar. Ich schlage allerdings vor, dass wir das Kapitel danach von Thingol und Melia noch dazu nehmen, weil das hat nur 2 Seiten und ich glaube, ihr wollt eine Podcast-Folge über diese 2 Seiten, weil ich Spoiler, im Wesentlichen halten sie nur die ganze Zeit Händchen.
Was?
Ich würde diese beiden Kapitel zusammennehmen, dann sind wir ungefähr bei 13 Seiten. Ihr habt ja auch die Feiertage dazwischen. Und dieses Kapitel 3 vom Erwachen der Elben und von Melkors Gefangenschaft ist sehr komplex. Da passiert extrem viel. Es werden extrem viele neue Leute eingeführt, nämlich die Elben.
Wow.
Es wird erklärt, welche Elbenvölker es gibt. Es wird erklärt, wie die wandern. Es passiert ganz viele Sachen. Also nehmt euch wirklich, ich hoffe, ihr habt in der Weihnachtszeit nicht nur Stress, sondern auch ein bisschen Zeit, noch in den Feiertagen, dass ihr euch da mal ruhig hinsetzt, dass mal zweimal dieses Kapitel lest und wirklich versteht. Also es ist nicht schwer zu verstehen, es ist einfach nur schwer irgendwie so zu konzeptionalisieren, was da alles passiert. Denn das sind alles Sachen, die wichtig sind im späteren Verlauf. Also man muss wissen, welches Elbenvolk wo wohnt und wer dazugehört, um die späteren Kapitel zu verstehen. Also nehmt euch da die Zeit, die ihr braucht, lest euch das genau durch.
Die Hausaufgabe. Hört es euch an und liest es zeitgleich.
Ja, tut, was ihr müsst. Und ihr könnt dann auch zum allerersten Mal die Karte benutzen. Da kommen euch zum allerersten Mal Orte vor. Beziehungsweise in dem Kapitel kam ja auch schon Khazad-dûm vor, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Oder zumindest wird er gesagt, dass das Aule die Zwerge in Mittelerde eben zum Schlafen legt.
Ja, also Khazad-dûm kam in diesem Kapitel schon namentlich vor. Aber,
okay.
Aber gut, das ist ja jetzt erstmal nur ein Ort. Man weiß, wo es grob ist, aber da, ich glaube, dann richtig interessant wird es dann ab der nächsten Ausgabe. Und wir hatten im Vorgespräch ja gesagt, wir schauen einfach mal so, dass wir uns immer so um den ersten Mittwoch im Monat zusammensetzen und die nächste Folge aufnehmen. Das heißt, dann wisst ihr jetzt auch, wie lange ihr Zeit habt. Nämlich bis Anfang des Jahres.
Genau, bis nach den Tagen.
Genau, aber ist denn jetzt Weihnachten?
Hä?
Ja, wenn du jetzt weil wir haben ja schon wieder Weihnachtsgeschenke.
Ach so, ja. Ich habe mich schon vor einigen Monaten, Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, ich habe mich hingesetzt und eine Sonderfolge eingesprochen zur Aussprache, in der ich im Wesentlichen nur den Anhang im Herrn der Ringe erkläre zur Aussprache. Ich habe mein Bestes gegeben. Wie ihr merken will, bin ich auch nicht so der Überpro, wenn es eine Aussprache gibt. Was ich aber auch nicht so wichtig finde, wie ich in diesem, was ich da aufgenommen habe, auch erkläre, warum ich das nicht so wichtig finde, Namen immer komplett korrekt auszusprechen. Ja, das wird erscheinen irgendwann. Und danach werde ich vermutlich mich nie wieder öffentlich zeigen können, weil ich da mich die Sachen falsch erklärt habe.
Wir nennen die Folge aber einfach Namen sind nur Schall und Rauch. Wie man den Namen vermeintlich genau richtig ausspricht.
Wie man den Namen aussprechen könnte, wenn man sich Mühe gäbe. Aber es ist mich verwirrt. Ich verstehe, warum Leute, also im Herr der Ringe wird ja relativ klar erklärt, wie Sachen ausgesprochen werden im Anhang. Aber das ist halt doch gar nicht mehr so klar, weil Tolkien zum Beispiel sagt, dieser Laut wird ausgesprochen wie dieser englische Laut. Und dann denkt man sich, hä, aber der englische Laut wird ganz anders ausgesprochen, als du das erklärst gerade. Es ist ein bisschen verwirrend. Also ich verstehe, warum Leute Probleme damit haben, daraus zu lesen, wie Sachen ausgesprochen werden. Darum habe ich es einmal versucht zu erklären.
Genau, das wird auf jeden Fall auch vor Weihnachten rauskommen, damit ihr unterm Weihnachtsbaum, wenn ihr die neue Silmarillion-Ausgabe in der Hand habt oder ihr den Herr der Ringe im Fernsehen guckt oder vom Blu-ray sagen könnt, ach, Peter Jackson, du hast den Namen schon wieder komplett falsch ausgesprochen. Das ist für ein bisschen Angeberwissen unterm Weihnachtsbaum, wenn wir rechtzeitig die Folge vor den Feiertagen veröffentlichen. So als kleines.
Aber ihr wisst ja, niemand mag Klugscheiße unterm Weihnachtsbaum.
Naja, wieso nicht?
Im Hause Eckrich wird noch ordentlich klug geschissen am Weihnachten.
Ja, natürlich, hallo. Wer braucht schon einen Baum, wenn er klug scheißen kann?
Okay, nachdem das geklärt ist.
Hast du noch irgendwas, Maria?
Ich überlege. Ich wollte noch sagen, dass ihr für die nächste Kapitel nicht nur die Karte von Beleriand, sondern auch die Karte von Mittelerde benutzen kann. Es kommen auch Orte vor, die nicht auf der Karte von Beleriand drauf sind, aber auf der Karte von Mittelerde. Guckt da immer genau hin, was erwähnt wird und wo das ist, weil es ist ein bisschen verwirrend, aber wenn man auf die Karte guckt, ist es total logisch eigentlich.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon überlegt, ich habe hier so ein Whiteboard, ob ich mir nicht einfach Platz auf dem Whiteboard mache und mir da die Karte hinhänge zum besseren Verfolgen. Dann kann man ja mit Magneten die Routen und Co. verfolgen. Da muss man auch nichts auf die Karte malen.
Das empfehle ich euch sowieso. Also wenn ihr jetzt vielleicht Spielfiguren oder sowas habt, dann hängt euch die Karte nicht auf, sondern legt sie irgendwie hin und setzt eure Figuren drauf oder so. Es wurde sich auch mehrfach schon gewünscht, dass wir irgendwie Computeranimationen machen, mit wo Sachen sind. Aber ich glaube, das ist erstens rechtlich und zweitens zeitlich eine nicht umsetzbare Sache.
Ausschließlich zeitlich nicht umsetzbar.
Okay, es sei denn, ihr wollt irgendwelche von mir auf Paint gemalten Pfeile sehen. Ich ein bisschen Strichmännchen.
Ja, ansonsten gibt es, wie gesagt, in den Shownotes genug Literatur. Es gibt nämlich auch noch zur Weltenschöpfung eine Hissashore-Ausgabe. Ich packe mal hier das Inklingswerk noch mit rein. Und dann, falls euch über die Feiertage langweilig werden sollte, habt ihr auf jeden Fall noch genug Lesematerial, falls ihr noch nicht vorlesen wollt.
Ja. Ansonsten, wisst ihr, was zu tun ist? Lest mehr Tolkien. Wie sich Leute auch schon in Discord zum neuen Lebensmotto genommen haben.
Aber nur den guten Stoff.
Gibt es schlechten Stoff?
Ja.
Entschuldigung, was ist denn bitte schlechter Stoff von Tolkien?
Wir haben den Großteil heute darüber berichtet.
Also es ist, auf Englisch ist es schon machbar.
Okay. Also lest mehr Tolkien, empfiehlt Maria. Da wir uns nicht mehr hören werden, so in der klassischen Form, jetzt abgesehen von der eingeschobenen Sonderfolge, würde ich sagen, können wir unseren Zuhörern ja schon mal schöne Feiertage wünschen.
Oh ja.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr, um dann mit viel Elan endlich in die hoffentlich spannenden Geschichten
endlich beginnt das Abschlachten.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Heavy-Metal-Bands auf Tolkien stehen.
Ja, es ist auch mal das witzige Klischee, um nochmal Sachen vorzugreifen. Bei George R. Martin sterben ja ständig Leute. Ja, lest mal Silmarillion, da stirbt auf jeder Seite stirbt irgendjemand. die Leute werden teilweise nur eingeführt, um dann wieder zu sterben.
Okay, ich bin sehr gespannt. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, wir hören uns im neuen Jahr wieder.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.